Herzlich willkommen all diejenigen, die sich zugeschaltet haben an diesem Mittwoch, den 4. Dezember 2024. Nun, sehr viel Aufregung ist inzwischen unter die Leute gekommen, auf beiden Seiten, über die Mannschaft, die Donald J. Trump zusammengestellt hat und die seine zukünftige Administration bilden soll. Vor allem mit großer Aufregung wurde wahrgenommen, Kash Patel. Kash Patel, Anwalt, der schon letztmals in Trumps Team gedient hat und sich sehr bewährt hat, ist einer der wenigen Zivilisten, die bei dem Q-Team mitarbeiten. Und wenn man ihm so zuhört, merkt man, dass dieses Q das Bindeglied zwischen dieser patriotischen Bewegung, die hinter den Kulissen arbeitet, dieses selbstorganisierte Komitee oder Kollektiv, dieses SOK, wie es anfangs mal genannt hatte, und dem Volk darstellt. Und die sogenannten Anons, die Anonymen, die im Internet arbeiten, recherchieren, Informationen zur Verfügung stellen, das sind sozusagen die elektronischen Pioniereinheiten, die erstmal in dieses fremde, unkartografierte Gebiet des tiefen Staates eindringen und die dann dafür sorgen, dass immer mehr Leute wach werden. Und immer mehr Leute wach heißt, sie gehen nicht mehr zurück in den Schlaf. Ja, mancher sagt, das geht nicht mehr zurück in die Tube. Und dadurch ist es eine Bewegung geworden, die einfach selbstwachsend ist. Und diese Pioniere, das sind die sogenannten Verschwörungstheoretiker. Das ist ein Schimpfbegriff von der Gegenseite, vom tiefen Staat. Den haben die schon 1963 geprägt, nachdem John F. Kennedy ermordet worden war auf Dealey Plaza. Und dann hat es natürlich Menschen gegeben, die da vernünftige Fragen gestellt haben. Und das hat denen, die die Mörder waren, beziehungsweise wussten, wer die Mörder sind oder hinter den Mördern standen, nicht so behagt, dass man da nachhakt und nachfragt und den Dingen immer näher kommt. Und deswegen wurde dieser Schimpfbegriff erfunden, um solche Leute ins Abseits zu rücken und medial fertig machen zu können. Der Vorteil von diesen sogenannten Verschwörungstheoretikern ist allerdings, dass sie in der Regel Recht behalten. Weil derjenige, der vernünftig fragt und vernünftig recherchiert und vernünftig den Dingen hinterhergeht, naja, irgendwann zahlt sich's eben aus. Und deswegen sind das genau die Leute, die dann der Wahrheit immer näher kommen. Ja, was ist mit dem Dollar? Wir hatten ja immer gehofft oder gedacht, dass der Dollar zusammenbricht, bevor Trump das Amt übernimmt. Und natürlich ist das immer noch im Bereich der Möglichkeit. Manch einer hat auch gedacht, dass es bei der ganzen Wahlgeschichte da noch zu so einer kleinen oder größeren Rochade kommt und irgendwelche Leute da reingeswappt werden, die, ja, zumindest denen man nachher den Nimbus anhängen kann, sie hätten die Wahl gewonnen. Also zum Beispiel Michelle Obama oder ein Team aus Michelle Obama und Hillary Clinton oder dergleichen. Nun, das hat nicht stattgefunden. Der tiefe Staat hat gemerkt, dass er vor der Wahl nichts ausrichten wird können und hat es deswegen auf nach die Wahl verlegt. Das heißt, man will Donald Trump daran hindern, ins Amt zu kommen. Man spricht von einer reibungsfreien Übergabe, einer smooth transition, aber in Wirklichkeit ist das Gegenteil gewollt. Sie merken jetzt schon, dass sie mit dieser Hundeaugennummer da nichts erreichen, weil Donald Trump weder die Telefone von FBI noch die Bürogebäude, die man ihm angeboten hat, für diese Übergabe in Anspruch nimmt, sondern eigene Gebäude anmietet, eigene Gebäude nutzt und auch eigene Telefone nutzt, sogar eigene Sicherheitsdienste, eigene Aufklärungsdienste, eigene Geheimdienste nutzt. Aber nicht das, was ihm vom tiefen Staat angeboten wird. Das hat er beim letzten Mal gelernt, dass die ihn abhören und ausspionieren und dann alles transparent ist für die. Und das möchte er nicht. Und insofern wird es keine smooth transition, also keine reibungsfreie Übergabe geben. So weit ist der tiefe Staat auch schon. Und jetzt planen sie, wie sie ihn umbringen können. Und die ganze Latte ist wieder aktuell. Ja, es geht wieder um Aufstände, es geht wieder um brennende Städte, es geht wieder um all diese Dinge, die wir schon mal erlebt haben. Und in diesem Zusammenhang ist auch dieser sogenannte Gnadenerlass für Hunter Biden zu sehen. Da werde ich noch drauf kommen, aber zunächst mal jetzt der Dollar. Noch ist es möglich, dass man Joe Biden rausnimmt, 25. Verfassungszusatz wegen Demenz, dann Kamala Harris reinmacht, die mit Executive Orders dann irgendwie einen Unfug macht, und dann könnte die eine Michelle Obama als Vize berufen und dann zurücktreten und die rückt nach. Also gehen tut das immer noch. Es wird natürlich unwahrscheinlicher und ich muss sagen, da mag ich mich geirrt haben. Wir müssen schauen. Und genauso kann es gehen mit dem Dollarsturz vor Amtsübernahme. Es kann genauso gut auch sein, dass Donald Trump den Dollarsturz ganz bewusst verhindert. Und es gibt einige Hinweise in die Richtung. Er droht mit Zöllen für all diejenigen oder denen, die den Dollar absägen wollen. Und in Wirklichkeit will das gar keiner, denn das würde große Verluste für Volkswirtschaften bedeuten, die sehr viele Dollars im Keller liegen haben. Insbesondere Japan und China. Und die haben das überhaupt kein so großes Interesse an einer plötzlichen und sehr verlustreichen Dedollarisierung dieser Welt. Die USA natürlich auch nicht. Und es könnte natürlich sein, dass man auch hingeht und einen langsamen Übergang macht, die Fed rausräumt, dieses Doge Department of Government Efficiency mit Ramzan Wani und Elon Musk an der Spitze erstmal aktiv werden lässt, damit die Kosten reduziert, zumindest dem Anschein nach anfängt, Schulden zurückzuzahlen und dann die Fed abräumt und dann zu einem ganz geordneten neuen Dollar kommt. Und dann würde das auch für die Nationen weniger verlustreich einhergehen, die sehr starke Dollarvorräte noch irgendwo in ihren Bunkern, Kellern und Tresoren haben. Und das wäre natürlich auch in deren Interesse, auch in unserem, denn wir haben so Dollarvorräte auch noch irgendwo gebunkert. Nun, wir werden sehen, was daraus wird. Jetzt zur Begnadigung Hunter Bidens. Das ist natürlich Zunder, denn jetzt werden natürlich viele patriotisch gesinnte, kürzlich erst aufgewachte Amerikaner ziemlich heftig zornig, weil sie sagen, was für eine Sauerei ist denn das? Allerdings gebe ich jetzt mal Folgendes zu bedenken. Ich würde sagen, diese Gnadenverkündung gegenüber Hunter Biden ist die bislang größte Bombe, die man dem tiefen Staat unter den Hintern gelegt hat. Und die tickt. Die ist scharf. Denn Hunter Biden hat jetzt, und das ist, habe ich noch nirgends gehört, in keinem der Kanäle, als Begnadigter hat er jetzt nicht mehr den 5. Verfassungszusatz auf seiner Seite, und das ist das Zeugnisverweigerungsrecht. Also im Englischen hört man öfters mal den Begriff to plea the 5th, also sich auf den 5. zu berufen. Und damit ist dieser Verfassungszusatz gemeint. Das heißt, dass man die Aussage verweigern kann, wenn man sich damit entweder selbst belastet oder lügen müsste. Und jemand, der begnadigt ist, der kann ja gar nicht mehr für diese Verbrechen vor Gericht gestellt werden, der hat dieses Recht nicht mehr. Der muss wahrheitsgemäß aussagen. Wird er beim Lügen erwischt, wandert er in den Knast wegen eidlicher Falschaussage. Und wenn er sich auf den 5. Verfassungszusatz beruft, wandert er auch in den Knast, weil er damit gerade seine eigene Begnadigung kaputt geredet hat. Und damit kann er wieder vollumfänglich angeklagt werden. Das heißt, jetzt kann, und mich hat immer schon gewundert, warum hat man Obama noch nicht unter Anklage gestellt, warum die Clintons nicht, warum diejenigen nicht und jene und dritte und vierte und fünfte, jetzt wissen wir's. Ohne Anklage konnten die von beiden alle nicht begnadigt werden. Und jetzt wird quasi Hunter Biden, der Begnadigte, zum Kronzeugen gegen all diese Leute und er kann nicht mehr die Aussage verweigern. Er steht unter Gnade und muss aussagen, ob er will oder nicht. Und das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, der Grund für viele, zumindest mal für die nächsten 4 Jahre eine Kreuzfahrt zu machen. Obendrein sind noch viele Verbrechen von diesem Laptop from Hell nicht wirklich an die Oberfläche gebracht worden, auch nicht angeklagt worden. Und da ist noch genug Material, um auch Hunter hinterher noch zu erlegen. Nun, inzwischen haben wir ja auch gesehen, dass unser Kanzler mal wieder in der Ukraine war und den Herrn Zelensky besucht hat. Und da ist wieder mit diesem blauen Zug gefahren worden. Und jetzt mal kurz ein Gedanke. Was ist mit diesem Zug? Nun, die Ukraine und die EU haben beide in ihren Flaggen dieselben Farben und Blau ist ein großer Bestandteil davon. Eigentlich der überwiegende Bestandteil bei der EU. Da sind zwar noch diese 12 Sternchen für die 12 Stämme Israels drin, aber die Flagge ist ansonsten ritzeblau. Nun, bei der Ukraine ist es der blaue Himmel und das kornträchtige gelbe Land. Aber auch da ist sehr viel Blau drin. Dann haben wir die NATO. Die hat ein blaues Emblem. Die UNO hat ein blaues Emblem. Die Demokraten in den USA sind die blaue Partei. Und das ist der blaue Zug. Ja, da sind mehrheitlich die Farben blau. Und dann gibt es den roten Zug. Und da ist der Zugführer Donald J. Trump. Und der heißt The MAGA Train. Und das ist die Gegenbewegung der Patrioten. Und so könnt ihr euch diese Farblehre da erklären. Und jetzt wisst ihr auch, das Ganze wird ganz sicherlich nicht auf der Schiene fahren, sondern das fährt in Babelsberg in den Studios, die auch schon vor 80, 90 Jahren da eine wertvolle Arbeit geleistet haben bei der Propaganda damals. Und das ist alles. Und deswegen kommt der Olaf da auch raus mit einer Nadelstreifenhose, einer schwarzen Hose, mit ganz dünnen Nadelstreifen und zack, kaum kommt er auf den Bahnsteig, hat er eine Jeans an. Magisch. Das ist einfach nur ein kleines Versehen oder ein absichtliches kleines Versehen, damit ihr das seht und aufwacht und euch Gedanken macht über die Farbkodierung hinter diesen Zügen. Zusammenfassend kann man sagen, alle, die mit dem blauen Zug gefahren sind, kommen weg. So, es ist auch noch Aufregung aufgetaucht, weil im Nahen Osten plötzlich viele Leichen fielen. Und ich habe schon oft gewarnt davor, da zu voreiligen Schlüssen zu kommen und voreilig zu urteilen über diese Situation im Nahost und Gaza. Denn das ist eine Nebelwand und da geschehen Dinge dahinter, die wir nicht einordnen können. Und da kann man sich sehr schnell verspekulieren und vergaloppieren. Und jetzt fehlen da 30.000 Leichen. Ja, also der ICC macht ein Fass auf und stellt da irgendwelche Leute unter Anklage und stellt Haftbefehle aus und bla. Und jetzt auf einmal sind von diesen ohnehin nur 40.000 bis 45.000 Toten, ich sage das nur in Anführungszeichen, weil der ICC sich bei viel größeren Zahlen um überhaupt gar nichts gekümmert hat bislang, plötzlich auch noch 30.000 weg. Die sind einfach absent ohne Urlaub. Nun, was ist da passiert? Diese Zahlen sind, zumindest würde ich das mal vermuten wollen, gefaked worden. Man hat mehr Tote postuliert, als da sind. Die Toten, die man gesehen hat, das waren alles Männer und Kämpfer zum großen Teil. Dann kamen viele Bilder dazu mit Kindern, die aber viele davon sechs Finger hatten und die also eindeutig mit KI erzeugt worden waren. Oder es sind gestellte Filmaufnahmen, wo das tote Kind in den Armen seines weinenden Papas plötzlich anfängt, sich zu bewegen. Und das ist eine alte Nummer, die ich schon immer gesehen habe. Wenn Defilés in Gaza laufen und dann sind das Tausende von Leuten, die da defilieren und einem Toten hinterherlaufen, bis man merkt, das ist zyklisch. Und die gehen ums Gebäude rum und kommen wieder und wieder und wieder wie eine Kaffeemühle. Und das ist also kein langes Defilé, sondern ein relativ kleines, aber das kommt 20, 30 Mal. Und so ist es auch hier. Man drückt auf die Tränendrüsen und erzeugt Tote, hauptsächlich Zivilisten und Kinder. Und hinterher fehlen die, weil die Leichen nicht da sind. Und das ist so, dass die Ersthelfer, Ärzte und die Erstversorger da sagen, ja Moment, da fehlen uns 30.000 Leichen. Und jetzt wird natürlich gesagt, ja, Israel hat eine Waffe, die die Leichen verdampft. Naja, komischerweise trifft diese Waffe aber nur die Zivilisten und nicht die Kämpfer, denn die liegen tot da. Und von den Zivilisten sind nur noch die Klamotten übrig, die komischerweise nicht verdampfen. Und daran merkt man, wie wertvoll Occams Messer ist. Wenn ich also jetzt eine Waffe postuliere, die die einen Leichen verdampft, die anderen aber nicht, dabei aber in jedem Fall die Kleider bestehen lässt, die im einen Fall mit den Leichen drin im Hof liegen und im anderen Fall leer sind, aber immer noch existent, dann merkt man, das wird jetzt spektakulär komplex und kompliziert. Und das ist Occams Messer. Die einfachste Variante, da zu einer Schlussfolgerung zu kommen ist, die zivilen Toten wurden erfunden. Zumindest große Teile davon. Und natürlich sind da auch Zivilisten umgekommen, aber da ist dann immer noch die Frage, wer ist jetzt schuld an diesen Toten? diejenigen, die da eine Bombe reingeworfen haben, oder diejenigen, die unter den zivilen Gebäuden ihre Waffen- und Munitionslager und Fabriken angelegt hatten. Denn ich habe schon mal beobachtet, jede Bombe, die da reinfällt, sagt 10-mal Bumm. Wie gesagt, das sind jetzt Vermutungen, aber ihr könnt ja mal mitvermuten und vor allem nicht vorschnell zu Urteilen kommen. Wessen Schuld und so weiter. Vor allem jetzt passiert was ganz Merkwürdiges. Jetzt wird da ein Waffenstillstand gemacht zwischen der Hezbollah in Libanon, in Südlibanon und Israel. Und kaum sind die Hezbollah-Kämpfer ein bisschen tätigkeitsarm, weil ja jetzt ein Waffenstillstand ist, rennen alle möglichen Terroristen nach Syrien in die Gegend von Aleppo und machen dort Scharmützel. Und mir kommt das auch ganz merkwürdig vor. Da ist jetzt so eine Art Vakuum entstanden. Ja, kein Machtvakuum, aber so eine Art Tätigkeitsvakuum. Und gut, die Russen sind ein bisschen mehr geerdet in der Ukraine und haben da offensichtlich Bodentruppen abgezogen. Früher waren da Wagner-Verbände, die sind ohnehin restrukturiert worden. Und jetzt sind das weniger und kaum ist da eine Lücke entstanden und so eine Art Urlaubssituation für die Hezbollah, rennen die alle in syrische Städte und fangen an, dort Scharmützel zu machen. Nun, die Frage, ist das reiner Zufall? Nein, das ist nicht reiner, sondern geplant. Denn diese Scharmützel sind nicht etwa direkt nach dem Waffenstillstand entstanden, sondern da liegt noch eine Handlung dazwischen und das war Joe Biden, der sich ein Buch gekauft hat, der 100-jährige Krieg in Palästina von Rashid Khalidi. Und das hat er öffentlich gezeigt und dann ging die Bambule los. Das sind diese geheimen Kommunikationen. Und damit hat der das ausgelöst. Das sind verabredete Zeichen. Gehen wir mal zu Trumps Mannschaft. Kaum ist sie vorgestellt, gerät der tiefe Staat in Panik. Denn sie wissen, wenn erstmal diese Leute ins Amt kommen, dann werden sie Schritt für Schritt und unwiderruflich all ihrer Macht beraubt. Und das heißt, dass Jahrhunderte behutsamer Unterwanderung im Grunde genommen sich in ganz kurzer Zeit in Luft auflösen. Und das kann man erst wieder mit einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten Abstand neu machen. Das heißt, das ist zunächst mal irreversibel. Und das ist natürlich ein Grund für die Verzweiflung. Und deswegen hat der Sturm, der jetzt da kommt, auch einen Namen, nämlich Tatort. Man muss sich mal anschauen, was da passiert. Das Department of Government Efficiency wird einen Tatort eröffnen, nämlich diese ganze Korruption in den Regierungsbehörden. Wenn Cash Patel in das FBI reingeht und dort den neuen FBI-Direktor-Posten übernimmt, dann wird er erstmal aufräumen. Es wird, ja, das Hoover Building in Washington wird zu einem Tatort. Er wird es sperren. Dann wird es untersucht. Möglicherweise als Museum wiedereröffnet, hat er ja schon gesagt. Und so geht das in einem fort, ja. Auch wenn andere ihre Posten übernehmen, dann werden die viele Straftaten aufklären und aufdecken und damit werden all diese Behörden zu Tatörtern und zu Crime Investigation Scenes, zu Aufklärungsszenarien. Da wird jetzt forensisch untersucht und genau in die Unterwäsche reingeleuchtet, was denn da in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten passiert ist. Und was man auch sehen kann, ist, dass dieses Team von Trump sind alles Leute, die von dem tiefen Staat sehr, sehr stark attackiert worden waren. Denkt mal an den General Michael Flynn. Den hat man dazu gebracht, ein Verbrechen zuzugeben, was er nie begangen hat, weil man ihm gedroht hat, seinen Sohn ins schlimmste Gefängnis zu bringen und ihn dort umzubringen und ihn dort zu töten. Und dann hat der Vater etwas gestanden, was er nicht gemacht hat. Nur damit man ihn aus dem Verkehr ziehen kann. Ja, der Mann hat natürlich Vergeltungsgelüste. Genauso Cash Patel, den hat man ja auch verfolgt nach allen Regeln der Kunst und andere auch. Das heißt, all diese Leute, die haben ein persönliches Hühnchen zu rupfen mit denen, denen sie jetzt vorangestellt werden. Und das geht ganz sicherlich nicht sanft. Das wissen die. Und ich weiß es auch. Und deswegen ist zu erwarten, dass es da noch irgendwelche Dinge geben wird, die sein können, angefangen von irgendwelchen Mordanschlägen auf Trump, wobei das nichts mehr nutzt, weil dann kommt einer namens J.D. Vance und das Team bleibt bestehen. Das heißt, all die Racheengel, die jetzt da installiert werden, kommen dann trotzdem. Aber es kann auch sein, dass man da einen Bürgerkrieg anzetteln will Und dieser Gnadenerlass ist ein Schritt in die Richtung. Andere mögen folgen. Und es kann auch sein, dass man die Illegalen und Antifa und so weiter auf die Straße bringt, um Bambule zu machen. Mal schauen, was da kommt. Was mich auf jeden Fall sehr gewundert hat, ist, dass Putin Trump vor weiteren Mordanschlägen warnt. Ja, das ist jetzt ein paar Mal in irgendwelchen Reden von Putin, wenn auch nur als Randbemerkung, aber immer wieder gesagt worden, der soll aufpassen. Und ich glaube, das letzte Mal war dieser Staatsbesuch in Kasachstan, wo er das gesagt hat. Naja, und Putin verwies natürlich auch auf zurückliegende Ereignisse vom Typ John F. Kennedy oder den Mordversuch auf Ronald Reagan. Und insofern ist das natürlich berechtigt. Er sagt mit Recht, in der Geschichte der Vereinigten Staaten sind schon verschiedene Vorfälle passiert. Ja? Und ich denke, meint er, Putin, Trump ist intelligent und Putin hofft, dass er vorsichtig ist und die Gefahr kennt. Spannend ist natürlich auch, in Bezug auf die Entscheidung der Regierung Biden, den Krieg in der Ukraine zu eskalieren, indem sie Kiew erlaubt, Russland mit westlichen Waffen anzugreifen, so spekuliert Putin, dass dies entweder ein Trick sein könnte, um Trump zu helfen, indem er ihm etwas gibt, das er zurückdrehen kann, oder eine Möglichkeit, ihm das Leben mit Russland zu erschweren. Ja, so oder so, sagt Putin, er glaube, dass Trump eine Lösung finden werde. Und Moskau ist zum Dialog bereit. So klingen vernünftige Politiker. Nicht das, was wir jetzt da neulich in China mal wieder angerichtet haben. Aber gehen wir zurück zu dieser Sache in der Ukraine. Da sind ja jetzt merkwürdige Dinge aufgedeckt worden. Ja, man darf nicht vergessen, der Putin kommt aus dem Geheimdiensthintergrund. Der ist also ein Geheimdienstler. Und er hat da noch tiefe Wurzeln. Und die haben ja die ganze Zeit immer wieder festgestellt, dass da schon lange europäische und andere NATO-Staaten als Söldner unterwegs sind. Und unter anderem ist jetzt vor kurzer Zeit, und das hat einer der amerikanischen Anons herausgefunden und zum Thema gemacht, das ist dieser SG-Anon, dass da Coca-Cola und PepsiCo Global britische Söldner bezahlt haben und andere Defense Alliance-Firmen, um mutmaßlich Kinder aus Waisenhäusern in der südöstlichen Ukraine, und gemeint ist jetzt da die größere Umgebung von Saporischschja, zu schmuggeln. Da hat es ja jetzt jüngst Kämpfe gegeben, größere Geländegewinne der Russen gegeben, und man hat da offenbar versucht, noch irgendwas schnell wegzubringen. Diese Waisenhäuser stehen im Zusammenhang mit Veterinärinstitutionen, medizinischen Forschungs- und Versorgungs- und anderen akademischen Einrichtungen, und sie stehen im Zusammenhang mit diesen merkwürdigen Tunnelsystemen in der Ukraine. Sputnik berichtete über Coca-Cola. Und ihr könnt ja da ein bisschen weitergraben, auch in Richtung PepsiCo Global. Und ebenso wird berichtet, dass PepsiCo Global und das WEF in den Geschehnissen am 13. Juli, und das ist jetzt dieser Mordanschlag auf Donald J. Trump in Butler, Pennsylvania, dass die da dahinter stecken könnten. Erinnern uns wir an diese Kimberly Cheadle. Das ist die damalige Sicherheitschefin bei dem United States Secret Service und die war vorher Sicherheitschefin bei PepsiCo Global. Ja, bevor sie diesen Job da bei dem United States Secret Service bekam. Und ihr Kollege Ramon Laguarta ist der Chairman and Chief Executive Officer von PepsiCo Global. Und, man höre und staune, ist der Vizevorsitzende des World Economic Forum Board of Stewards for the Food Systems Initiative. Das ist der WEF-Ausschuss der Vorstände für die Initiative Ernährungssysteme. Ja, und das sind die Pläne für Hungersnöte, Insektenfraß und so weiter verantworten und machen. Er ist auch ein Direktor bei Visa Incorporation. Also das ist wirklich einer, auf den sollte man genauer achten. Ja? Ramon Laguarta. Naja, und der hat eine Kollegin, die heißt Anne Fink. Ob die mit dem Larry Fink von BlackRock irgendwie verbandelt ist, also verwandt oder sonst irgendwie, das weiß ich nicht. Nun, Anne Fink ist auch mit in dieser Präsidentenriege da in PepsiCo Global Food Service Division. Also sie ist Präsidentin der PepsiCo Global Nahrungsmitteldienstleistungssparte. Und sie ist ein Teil der Brücke zwischen der EU und den USA bezüglich Nahrung. Und sie hat einen Bachelor of Arts, das ist ein akademischer Abschluss, im College of the Holy Cross. Und das ist Jesuiten. Ja, das ist die Jesuitenhochburg in den USA. Und wenn man sich mal die Liste der sogenannten Distinguished Alumni, das sind die ausgezeichneten Absolventen dieses Heiligen Kreuzes College, da mal anguckt und liest, dann liest sich das wie das Who is Who von solchen, die an der Nahrungsmittelveränderung oder Manipulation, wie auch immer, der Völker dieser Erde einen Anteil haben. Anthony Fauci ist auch dabei. Und viele CEOs von Impfherstellern, aber auch viele Leute, die in der Presse und in den Medien tätig sind und die ja immer das alles so bewerben und toll finden und so weiter. Das im Grunde genommen, wenn man diese Liste der Distinguished Alumni da liest, dann kann man fast sagen, so unterwandert man eine Gesellschaft. Man sucht sich karrieregeile Studenten aus, bildet die in einer bestimmten Agenda, wie man die jetzt nennt, globalistischen Agenda, bildet man die aus und eröffnet ihnen dann höchste Positionen in Firmen, die sich mit Ernährung, mit Medizin und anderen vitalen Bereichen unserer Gesellschaft befassen. Und so ist zum Beispiel auch es möglich, dass ein gewisser Stephen Williams, CEO von PepsiCo Foods in North America, möglicherweise einer der Vorgesetzten von Kimberly Cheadle war. Und jetzt sieht man, warum der Putin bei bestimmten forensischen Betrachtungen von Vorgängen in der Ukraine im Zusammenhang mit irgendwelchen Kindern und Waisenhäusern da drauf kommt, den Donald Trump vor Mordattentaten zu warnen. Und das ist so unwahrscheinlich nicht. Da gibt es Verbindungen, eine ganze Reihe sogar. Und vor allem sieht man, wie diese Tiefstaat-Hydra zusammenhält, nämlich durch den klebrigen Schleim von Geheimgesellschaften in unseren akademischen Institutionen und Kirchen. Das College of the Holy Cross ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Fusion zwischen Akademia und Kirche. Ja, der jetzige Papst ist Jesuit. Und hier ist die Connection. Und da wiederum diese Liste dieser Distinguished Alumni und so weiter und so fort. Ihr versteht jetzt vielleicht ein bisschen mehr, warum man nicht am 12. oder 13. September 2001, also nach 9/11, mit dem Militär hätte vorgehen können. Man musste diesen globalistischen Leuten da das Gefühl geben, immer noch auf der Zielgeraden und vor allem auf der Siegerstraße zu sein. Nur dadurch haben sie sich dann immer mehr aus dem Fenster gelehnt und ihr Projekt immer Forscher und Nassforscher vorangetrieben. Und damit sind sie zumindest mal für den militärischen Geheimdienst, aber auch für private Rechercheure sichtbar geworden. Naja, und wundert euch also nicht, wenn in naher Zukunft das Internet zusammenbricht und man die Schuld auf China, Russland und Iran schieben wird. Nein, das sind nicht die Schuldigen, sondern das sind die vom WEF, vom World Economic Forum, und die, welche mit furchtbaren Dingen im Zusammenhang mit Organen und mit Kindern und biologischen Waffen da irgendwo aufgetaucht sind oder auftauchen werden. Und die wollen natürlich verhindern, dass das bekannt wird. Ja, wenn irgendwas in der Ukraine da wirklich mal nachhaltig an das Tageslicht rückt, dann müssen die natürlich das verhindern. Und es ist ja auffälligerweise genau das World Economic Forum selbst, das von einer Cyberpandemie spricht, gegen die C19 ein Kinderfasching sei. Und damit ist ja im Grunde genommen von denen schon angekündigt, dass sie also so eine Art Informationsblackout machen wollen, um ihre eigenen Dinge da verstecken zu können. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich immer wieder sage, wendet euch zu Gott und bittet ihn um Hilfe. Denn der ist der Einzige, der wirklich helfen kann. Denn der ist der Einzige, der A, alles weiß und B, alles kann. Er ist allwissend und allmächtig. Der weiß ganz genau, was die da in ihren Geheimgesellschaften planen und geplant haben. Der war da jeweils dabei oder hat da seine Spione mit drin sitzen gehabt. Und deswegen sind diese Geheimgesellschaften zwar für uns geheim, aber für ihn absolut überhaupt nicht. Und bei dem Treiben all dieser Geheimgesellschaften braucht man genau so eine Hilfe eines Allwissenden. Nur der kann die Geheimnisse A ans Licht bringen und nur er kennt B auch die Mittel und Wege zur Gegenwehr. Und er ist der Herr Zebaoth. Und das ist der Commander-in-Chief, der Oberbefehlshaber aller kosmischen Truppen. Irdisch wie himmlisch. Und das heißt, the military is the only way. Das kann nur militärisch gelöst werden. Auch im spirituellen Bereich kann das nur militärisch gelöst werden. Und deswegen, mein Rat, wendet euch Gott zu. Wendet euch an ihn. Nicht nur, weil er alles kann, sondern weil er es auch gerne sieht, wenn Menschen sich wieder ihm zuwenden und nach der Wahrheit suchen. Okay, so viel für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's Beste draus und vor allem bleibt furchtfrei. Ja, eines der wichtigsten und immer wieder auftauchenden biblischen Ratschläge oder, wenn man so will, Gebote ist, fürchtet euch nicht. Wer unter Gottes Schutz steht, der braucht das auch nicht. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.